Disclaimer.
In diesem Podcast geht es um Pädophile, Kindesmissbrauch und damit zusammenhängende Taten und Ereignisse. Die Geschichten der Therapeuten und Pädophilen sind so in Wirklichkeit passiert. Auch das Thema Sexualität und verschiedenste sexuelle Neigungen werden besprochen. Sollten dir diese Themen Unbehagen bereiten, schalte nun lieber weg.
Und wenn das einen jungen Menschen trifft, dessen Traumberuf Kindergärtner ist oder Erzieher ist, dann hat dieser junge Mensch in dem Moment nicht nur ein Strafverfahren an der Backe, das er ja auch emotional gar nicht, also es ist ja furchtbar, sowas zu erleben, Eltern, die damit völlig überfordert sind und die plötzlich sehr, sehr viel Geld für gute Anwälte zahlen müssen. Und dann natürlich auch noch die Konsequenz, diesen Traumberuf zum Beispiel nie ergreifen zu können. Die machen einmal einen Blödsinn, unüberlegt, und sind dann tatsächlich für viele Jahre, unter Umständen für ihr ganzes Leben, davon beeinflusst. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil eben diese jungen Menschen dann in meiner Praxis saßen und Rotz und Wasser geheult haben, wenn klar wurde, was das eigentlich für sie bedeutet hat.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.
Here we go again. Herzlich willkommen und danke fürs Reinhören. Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. So heißt unser Podcast. Wir reden hier über die Themen, über die ja manch andere vielleicht so ein bisschen den Mantel des Schweigens hüllt. Aber auch so eine Sache, das habe ich ganz schnell gelernt. Unsere Themenkomplexe sind so vielfältig. Da haben wir immer so viel zum Quatschen, dass es thematisch auch mal wo ganz anders hingehen kann. Heute zum Beispiel reden wir über ein Thema, das man jetzt nicht sofort mit kein Täter werden, zumindest ich, verbindet. Super interessantes Thema, über das wir hier heute sprechen. Bei uns ist eine Schulpsychologin zu Gast. Ich werde dich gleich vorstellen. Und zwar geht es um das Thema Schüler und, wie sage ich das jetzt? Schüler und Sexualität ist wahrscheinlich zu groß gefasst. Aber viele Eltern werden das vielleicht kennen oder vielleicht schon mal erlebt haben. Ich hoffe es nicht, dass Dinge auf den Handys, auf den Tablets, auf den PCs von ihren Kindern sind, die dort vielleicht nicht sein sollten. Das muss jetzt gar nicht unbedingt ein Porno sein, das kann auch schon viel harmloser sein, das können irgendwelche blöden Internettrends sein, bei denen man aber den persönlichen Raum eines anderen Mitschülers zum Beispiel überschritten hat. Und das kann dann auch sehr schnell, sehr oft strafrechtlich relevant sein. Und genau deswegen, Lissi, hast du ein Projekt dir erdacht, würde ich jetzt mal behaupten, über das wir jetzt heute sprechen werden.
Ganz genau.
Die Elisabeth Quentler-Adamo, psychologische Psychotherapeutin von der Universitätsklinik Ulm und auch mit einer eigenen niedergelassenen Praxis. Ich habe was vergessen. Elisabeth, es tut mir leid, du bist ja Dr. Elisabeth Quentler-Adamo seit Kürzem. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Dankeschön.
Schön, dass du wieder da bist, das freut mich, weil ohne dich hätten wir hier nur einen Typen, der blöde Fragen stellt. Du bist die Koryphäe für uns. So, ich darf mich auch noch vorstellen, mein Name ist Nico Walz. Kurzer Blick zurück, bevor wir einen nach vorne richten. Ihr habt es ja bereits in der letzten Folge gehört, wir sind wieder da. Der Podcast war ja eigentlich nach den 7 Folgen abgeschlossen. In den letzten 2 Jahren ist aber bei kein Täter werden, bei der Elisabeth, bei mir so viel passiert, dass wir gesagt haben, komm, wir haben Bock drauf, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Wir wissen noch nicht, wie viele Folgen es am Ende werden, je nachdem, was die Themenlage hergibt. Da habe ich ja auch schon alles oder haben wir schon in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet, Elisabeth. Wenn euch das überhaupt nicht bekannt vorkommt da draußen, dann würde ich euch empfehlen, drückt jetzt kurz auf die Stopptaste, geht zu Folge Nummer 8 und hört euch erst die an, da klären wir alles ganz genau. Wir erzählen so ein bisschen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Wir haben ja zum Beispiel auch einen Preis gewonnen, dafür nochmal hier herzlichen Glückwunsch an uns, Dankeschön. Gut. Genug geredet. Jetzt lasst uns nach vorne schauen. Wir haben nämlich heute einen Gast. Sandra Kandert, Schulpsychologin und Mathelehrerin und Konrektorin an der Inge-Eicher-Scholl-Realschule in Pfuhl. Hallo Sandra.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Mich freut's auch. Inge-Eicher-Scholl-Realschule, da haben bei mir alle Glocken geklingelt. Die Welt ist nämlich super klein und ich sag's jetzt einmal am Anfang, das war wirklich ein Zufall. Wir haben hier nichts bewusst beeinflusst. Die Elisabeth kam irgendwann zu mir und sagte, du Nico, ich habe da ein total geiles Projekt, das führen wir an Schulen durch. Und da war ich neulich an der Inge-Eicher-Scholl-Realschule in Pfuhl, Bayern, für die, die das nicht wissen. Und dann meinte ich, boah, wie Pfuhl, Inge-Eicher-Scholl-Realschule, war ich doch als ja, vor 13 Jahren Schüler. Wie kannst denn du da, wie bist denn du, was ist denn das für ein Zufall? Und ja, es ist tatsächlich einfach ein Zufall gewesen, dass das Ganze zustande gekommen ist. Es gibt noch mehr Zufälle, zu denen kommen wir später auch noch. Die Welt ist klein, vor allem hier in und um Ulm anscheinend. Aber ist ja ein schöner Zufall. Wir zwei kennen uns leider nicht mehr, Sandra. Nein. Du bist erst an die Schule gekommen, da war ich schon weg. Da ist natürlich die erste Frage, die stellt sich, was macht denn eine psychologische Psychotherapeutin, die mit Pädophilen arbeitet, auf einmal an einer Realschule? Elisabeth, vielleicht kannst du uns erstmal kurz erzählen, was ist das für ein Projekt, das du mir so toll angeteasert hast? Was macht ihr da? Und wie kamst du auf die Idee? Fangen wir vielleicht erstmal an. Erklär erstmal, was ist das Projekt überhaupt? Um was geht's da? Was machst du an Schulen?
Ja, also das Ganze hat eigentlich das Ziel, dass ja wir bisher mit Erwachsenentätern gearbeitet haben. Und in meiner Praxis und auch bei uns im Projekt Kein Täter werden zunehmend jüngere Menschen sich gemeldet haben. Oder auch Eltern, die gefragt haben, was ist mit meinem Kind los, was kann ich tun? Und ich dann festgestellt habe, so über die Zeit, dass einfach die Menschen jünger werden, die glauben, pädophil zu sein auf der einen Seite, aber eben auch diejenigen immer jünger werden, die möglicherweise auch sogenanntes übergriffiges Verhalten zeigen. Und so hatte ich irgendwann einmal die Idee, ich muss da was machen, ich möchte da gerne was machen. Ich habe ja schon öfters gesagt, ich bin ja auch Kindergärtnerin und Erzieherin im ersten Beruf. Das heißt, Kinder sind mir ohnehin ein großes Anliegen. Und dadurch habe ich dann irgendwann diese Idee gehabt, ich muss da was tun und was anbieten. Und habe dann eben, wie du schon vorhin gesagt hast, bei Sandra angerufen in der Schule und habe also das mal so angekündigt, dass ich da eben dieses Thema Sexualität gerne transportieren würde. Wir haben darüber gesprochen und Sandra war ganz begeistert und wir haben das dann gemeinsam vorangetrieben.
Und ich glaube, da müssen wir jetzt das erste Mal kurz, also muss ich erst das erste Mal kurz einhaken, da muss man nämlich differenzieren. Kein Täter werden ist ja eigentlich die Arbeit mit Tätern. Das ist dein Job, das machst du dort größtenteils natürlich. Ich weiß, du arbeitest auch mit Angehörigen zum Beispiel. Aber als du mir das erzählt hast, dachte ich sofort, oh aha, okay, ihr klärt Kinder auf, ihr macht Opferschutz. So war mein Gedanke. Aber bei dir ist es genau andersrum. Du redest hier teilweise, also zumindest der Initialgedanke war ein in Anführungsstrichen Tätergedanke. Was machen Kinder oder was passiert da an Schulen, dass du dachtest, da muss ich mal, also da wäre vielleicht Aufklärung sinnvoll?
Also zunächst ist es ja so, dass ich tatsächlich auch im Projekt Kein Täter werden nicht mit Tätern automatisch arbeite, sondern ja mit pädophilen Menschen.
Ich habe eine Grundregel vergessen, es tut mir leid, ja, darüber haben wir in den anderen, es ist schon ein paar Jahre her, tut mir leid.
Ist gar kein Problem, ich darf es ja klarstellen, ist doch gut. Genau, aber tatsächlich ist das die Seite, von der ich diese Idee hatte, also tatsächlich nicht vorrangig jetzt mich sozusagen um Opferschutz zu kümmern, obwohl das ja natürlich auch mein großes Anliegen auch in dem Projekt Kein Täter werden grundsätzlich ist. Aber es gab so Situationen, wo möglicherweise, was ich, Eltern haben mich angerufen, haben gesagt, also mein Sohn hat jetzt eine Anzeige am Hals, er hat da mit einem Mädchen am Klo irgendwas gemacht. Und natürlich waren Eltern sehr aufgebracht. Das hat natürlich auch zu Konsequenzen geführt. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich so das Gefühl hatte oder so die Vorstellung hatte, dass Kinder oder Heranwachsende manchmal gar nicht bewusst übergriffiges Verhalten zeigen. Das kann natürlich auch pubertär sexualisiert eingefärbt sein und dann zu einem großen Eklat führen am Ende. Und das sind halt Momente, wo ich gedacht habe, da müsste man frühzeitig Kinder sensibilisieren, dass eben auch andere Menschen Grenzen haben und auch eben genau in Bezug auf Körperlichkeit, auf Sexualität ganz klare Grenzen sind. Und daher war grundsätzlich meine Idee, eben zunächst mal da aufzuklären, um Täterschaft zu verhindern. Und dazu möchte ich noch ganz kurz ergänzen, dass wir natürlich hier auch von diversen Bilddarstellungen oder Abbildungen sprechen, die Missbrauchsverhalten zeigen oder eben auch eigene Abbildungen, Fotos von dem eigenen Körper, die verschickt werden. Da sprechen wir dann auch natürlich von Missbrauchsabbildungen und kinderpornografischen, sogenannten kinderpornografischen Schriften. Das ist der juristische Fachgebrauch, Fachwort dafür.
Und das war mir einfach ein ganz großes Anliegen, aufzuklären und die Kinder davor zu schützen, unabsichtlich Täter zu werden. Also das war sozusagen der erste Aspekt.
Genau, also wir gehen ja auch noch gleich dann genau dazu über, was ihr dann an der Schule gemacht habt. Es gibt nämlich natürlich auch noch den anderen Aspekt. Aber was du gerade angesprochen hast, das kann ich mir total gut vorstellen. Gerade heute in diesem digitalen Zeitalter, da werden so schnell Bilder und Videos rumgeschickt, die man nicht rumschicken sollte. Wenn ich jetzt zurückdenke, so, also ich war auf der Realschule im Pfuhl, ich habe meinen Abschluss da 2010, 2011 gemacht. Das war so die Zeit, da gab es so die ersten Handys, wo man so mit Infrarot irgendwie Zeug rumschicken konnte. Und ohne, dass ich da jetzt ins Detail gehe, auch da weiß ich, dass Mitschüler Zeug auf ihrem Handy hatten und rumgeschickt haben, was nach rechtlichen Maßstäben wahrscheinlich nicht in Ordnung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das heute noch viel schlimmer ist. Manchmal völlig unbewusst, schätze ich mal, bei den meisten Schülern. Sandra, vielleicht kannst du uns da mitnehmen. Wie groß, wie akut ist denn das Problem? Ist es wirklich so, dass da regelmäßig was passiert bei euch? Oder allgemein, ich meine, du arbeitest ja noch mit mehreren Schulen hier im Kreis Neu-Ulm zusammen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass das deutlich zugenommen hat, die Thematik. Also, dass immer wieder Eltern kommen, Schüler selber, Mitschüler, die beobachten, dass Fotos verschickt werden, auch Nacktbilder, auch dieses Thema Sexting, wo einfach eine Liebesbeziehung besteht und dann da der Partner fragt, schick mir doch mal ein Foto, das wird von den Schülern gemacht, weil da einfach gewisse Abhängigkeit da ist. Die Fotos kursieren dann an 2, 3 Schulen plötzlich, weil einfach das weiter verschickt wird und da ein massiver Leidensdruck bei den Jugendlichen entsteht und das also in eine Dimension führt, wo dann suizidale Gedanken da sind, wo das kaum zu stoppen ist. Also das ist wirklich eine große Dynamik, auch zum Thema Mobbing. Es ist einfach Thematik, dass das Fotos gemacht werden, auch Lehrer werden fotografiert, Körperteile von Lehrern. Es ist schon, und das Bewusstsein bei den Schülern ist oft nicht da, dass es einfach wirklich eine Straftat ist. Also sowohl Fotos machen, das Recht am eigenen Bild, als auch Dinge anzuschauen. Und das Thema Pornos anzuschauen ist definitiv jetzt nicht in der breiten Masse, aber es ist Thema, auch während des Unterrichts. Es sind so, man einfach guckt, wie weit kann ich gehen. Das ist schon bei uns an der Schule jetzt auch zunehmend verbreitet. Und die Hemmschwelle wird immer geringer. Das ist etwas, was wir auch wahrnehmen. Und da ist Aufklärung sehr, sehr wichtig. Und das ist unser großer Auftrag im Moment da.
Auch das Verschicken ist ja, glaube ich, das ist ja dann vervielfältigen praktisch. Ist ja auch wahrscheinlich ein Problem. Hemmschwelle kann ich mir vorstellen. Klar, die Kinder werden heutzutage mit so vielen Medien und so viel Plattformen bombardiert förmlich, dass da eine gewisse Abstumpfung, schätze ich mal, stattfindet. Oder Elisabeth, wie kann man das so nennen?
Ja, würde ich schon sagen. Also dadurch, dass wir ja heute ganz schnell Zugriff auf sämtliche Medien haben, egal ob das Kriegsberichte sind, ob das Tötungen sind, die im Internet ganz leicht abzurufen sind und unter Kindern und Jugendlichen kursieren, das sind ja Inhalte, mit denen die Kinder völlig überfordert sind. Also die können das ja emotional und auch inhaltlich gar nicht, also kognitiv gar nicht einsortieren und verstehen, worum es da tatsächlich geht. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Also Internet ist einerseits natürlich ein Segen und andererseits ist es ein enormer Fluch, insbesondere wenn wir nicht dafür sorgen, dass Kinder da einfach sensibilisierten Umgang damit haben, einen guten Umgang damit haben. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das wir auch mit diesem Projekt gerne verfolgen wollen und eben das ein Stück die Sensibilisierung bewirken.
Lasst uns kurz, bevor wir dann wirklich konkret aufs Projekt kommen, vielleicht noch ganz kurz über die Konsequenzen sprechen. Ich habe ja schon das Gefühl, dass die Strafverfolgungsbehörden in den letzten Jahren das Ganze ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, vielleicht noch nicht so sehr, wie sie müssten manchmal, aber es wird schon immer mehr Thema. Ich kann, also ein Beispiel, regionales Beispiel von hier, von dem ich weiß, weil ich auch Leute kenne tatsächlich, die betroffen sind. Das Ulmer Münster kennen ja vielleicht ein paar, höchste Kirchturm der Welt, noch, solange da in Barcelona die Kathedrale nicht fertig ist. Da gab es auch vor einem Jahr oder vor 2 einen Suizid. Und das ist auch gefilmt worden. Und das ging hier in Ulm rum wie, also es hatte echt fast jeder auf dem Handy. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich auch bei euch in der Schule war das, ging das rum. Und ich weiß, dass das Polizeipräsidium Ulm da ganz rigoros hinterher war und Leute ermittelt hat, die das verschickt haben oder auch bekommen haben. Und da gab's dann jetzt gerade im Moment, glaube ich, einige Verhandlungen und dann auch Urteile, die nicht so rosig für die Menschen ausgefallen sind, die das verschickt haben. Ist das jetzt nur mein Gefühl, dass das aktiver angegangen wird oder ist es tatsächlich so?
Nein, also das ist auch mein Gefühl tatsächlich. Das war ja eben auch einer der Aspekte, wodurch ich überhaupt erst auf diese Idee kam. Ich hatte bei mir in der Praxis zum Teil Jugendliche sitzen, die noch nicht einmal volljährig waren und die eben solche Abbildungen dann selber auf ihrem Handy hatten. Das wäre der Besitz von kinderpornografischen Schriften und die dann auch in so Peer-Groups, in so WhatsApp-Gruppen oder so verschickt haben, ohne wirklich inhaltlich sich damit auseinandergesetzt zu haben und zu realisieren, dass das strafbares Material ist und die dann ermittelt wurden und tatsächlich Verurteilungen erfolgt sind. Und wenn das einen jungen Menschen trifft, dessen Traumberuf Kindergärtner ist oder Erzieher ist, dann hat dieser junge Mensch in dem Moment nicht nur ein Strafverfahren an der Backe, dass er ja auch emotional gar nicht, also es ist ja furchtbar, sowas zu erleben. Eltern, die damit völlig überfordert sind und die plötzlich sehr, sehr viel Geld für gute Anwälte zahlen müssen. Und dann natürlich auch noch die Konsequenz, diesen Traumberuf zum Beispiel nie ergreifen zu können, weil sie, und das klingt natürlich jetzt sehr, ja, wie soll ich sagen, als würde ich so ein bisschen kleinreden, das möchte ich gar nicht, aber die machen einmal einen Blödsinn, unüberlegt und sind dann tatsächlich für viele Jahre, unter Umständen für ihr ganzes Leben, davon beeinflusst. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil eben diese jungen Menschen dann in meiner Praxis saßen und Rotz und Wasser geheult haben, wenn klar wurde, was das eigentlich für sie bedeutet hat.
Wir drei sind alle keine Juristen, das vorneweg. Aber wie ist denn das mit Strafen? Muss man da mit Geldstrafen rechnen? Gibt es sogar vielleicht Freiheitsstrafen? Und ich finde es ja auch ganz spannend, wie ist das denn, wenn ich das geschickt bekomme? Also es ist ja nicht so, dass ich mir aussuche, dass mir das jemand schickt. Komme ich da straffrei weg, wenn ich es gleich wieder lösche? Oder bin ich automatisch im Fokus der Ermittlung? Wie ist denn da die Sachlage überhaupt?
Naja, ich bin jetzt ja auch weder exekutiv noch bin ich Anwalt, aber ich habe natürlich viel mit diesen Dingen auch zu tun. Und es ist natürlich schon so, dass auch die Richter und die Gerichte selbstverständlich auch prüfen, unter welchen Umständen hat wer welches Bild A bekommen, hat es gelöscht oder nicht gelöscht. Und das wird natürlich alles auch bei der Strafzumessung sozusagen zugunsten und zu Lasten abgewogen. Und letztendlich ist es tatsächlich so, dass von den Menschen, die bei mir in der Praxis waren, die das jetzt nicht böswillig und in großer Zahl sozusagen besessen und oder verbreitet haben, dass die sehr häufig mit Bewährungsstrafen sozusagen davon kamen, aber eben die Konsequenz, wie beispielsweise Berufsverbot, eine Konsequenz ist, die natürlich ganz, ganz schlimm ist für diese jungen Leute. Und dann haben die diesen Eintrag im Führungsregister und haben dann natürlich auch viele Jahre damit zu rechnen, dass immer wieder Dinge nicht gelingen, was weiß ich, nach Amerika fliegen beispielsweise, fällt mir jetzt gerade noch so spontan ein. Also es sind einfach ganz, ganz viele Einschränkungen damit verbunden. Die können auch keine Jugendgruppen mehr leiten, wenn denn unter Umständen auch da ein Führungszeugnis notwendig ist, um sich da sozusagen zu beweisen. Also das sind einfach sehr, sehr viele Folgen, ganz abgesehen von der juristischen, da eine Bewährungsstrafe zu bekommen oder vielleicht eine Geldstrafe zu kriegen. Manchmal sind es auch Sozialstunden. Also das ist ja eigentlich gerade im Jugendstrafrecht schon auch ein Mittel der Wahl, weil wir wollen ja auch diesen erzieherischen Aspekt mit abdecken und nicht nur bestrafen. Ja, und dann müssen sie halt Sozialstunden ableisten, je nachdem, welche Anzahl, und haben dann ihre Strafe sozusagen zunächst mal verbüßt.
Sandra, wie ist es denn, wenn ihr als Lehrer jetzt so Material auf Handys seht oder den Hinweis bekommt, da hat ein Schüler was auf dem Handy? Wie geht ihr dann vor? Weil ich meine, ihr dürft ja wahrscheinlich nicht einfach das Handy nehmen von einem Schüler und euch das anschauen.
Nein, das dürfen wir nicht. Also wir dürfen auch nicht in die Tasche. Also das ist, meistens bekommen wir Material oder wir kriegen das gesagt durch Mitschüler, dass irgendwas kursiert in der Klasse, dass jemand Bildmaterial auf dem Handy hat, dass in der WhatsApp-Gruppe was erkennbar ist. Und diese Schüler zeigen uns das dann auf ihrem Handy, dass sie eben Teil dieser WhatsApp-Gruppe sind. Wir dürfen das natürlich nicht abfotografieren. Wir dürfen das Material nicht haben. Wir bitten, das ist manchmal sehr schwierig, die Schüler, dass sie eben das Material uns erstmal zur Verfügung stellen, dass wir da damit arbeiten können. Wir sind natürlich dann sofort im Austausch mit der Klassenleitung. Wir hören uns natürlich an, ob die Schüler wissen, ob da noch weitere Bilder kursieren und wie stark auch der Leidensdruck ist. Also es ist immer unterschiedlich, was da natürlich, wie weit es schon eskaliert ist. In manchen Fällen kommen die Schüler auch selber, weil sie dann einfach am Ende sind, weil sie sagen, jetzt, ich habe da was gemacht und jetzt nimmt das die und die Ausmaße an, aber es ist eher der seltenere Fall. Und dann holen wir natürlich die Eltern ins Boot. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da ist natürlich unterschiedlich. Also je nachdem, wenn es jetzt eher Betroffene sind, dann raten wir auch zur Anzeige. Also wenn da auch die Möglichkeit, dessen sind sich Eltern manchmal gar nicht so bewusst oder sie scheuen das, weil sie sagen, ja, das wird eh nicht verfolgt. Und das ist aber wirklich so, dass die Polizei da auch sehr akribisch nach den Sachen nachgeht. Und natürlich geht es dann auch, das Ganze aufzuarbeiten, mit den Kindern zu gucken, was ist da noch da an Leidensdruck. Also selbst wenn die Bilder gelöscht sind, ist es ja bei den Schülern trotzdem bestehend. Ja, also da ist massiver Leidensdruck da. Da geht es darum, die wieder in die Klasse, mit der Klasse zu sprechen, da Projekte zu machen, Prävention, Intervention in dem Fall. Da arbeite ich auch gern und viel mit unserem Schulsozialpädagoge zusammen, damit die Kinder wieder zurückgeführt werden, Teil der Klassengemeinschaft. Also sowohl, wenn das Täter sind, also wenn es von denen ausgeht, als auch wenn es Betroffene sind. Also da ist beides sehr wichtig. Also auch wenn es ein unüberlegtes Tun ist und sie sich deren Konsequenz gar nicht bewusst sind, kann es passieren, dass sie dann stark stigmatisiert werden, sehr stark ausgegrenzt ist. Und da geht es dann auch darum, wieder zu sagen, wir müssen den auch wieder zurückführen in den Klassenverbund.
Was ich jetzt aber rausgehört habe, ihr selbst bringt nichts zur Anzeige, wenn ihr von was Kenntnis habt, sondern das machen dann die Eltern.
Ja, das ist so, also ich, wenn, dann geht es über die Schulleitung, über unseren Chef.
Klar.
Ja, wenn die Eltern jetzt nicht sich kooperativ zeigen, wenn da vielleicht auch es gar nicht konkret ist, wenn, dann kann es schon sein, und da hat man auch schon den Fall, dass es dann über den unseren Chef einfach weitergetragen wurde an die Polizei. Wir sind keine Ermittler, wir ermitteln nicht, wir können nur Informationen weitergeben. Und letztendlich geht es dann darum, was die Polizei dann macht. Die haben ja auch die Möglichkeiten, die Handys dann auch einzusehen und zu schauen, ob da noch mehr Bildmaterial oder was da noch vorliegt.
Ich stelle mir das total schwierig vor, Sandra, wenn ihr, wie du vorher gesagt hast, ihr stellt Informationen parat den Strafverfolgungsbehörden, aber ihr dürft die ja selbst nicht besitzen. Geht das überhaupt? Also kann ich was weitergeben, ohne es zu besitzen?
Ja, da sind wir auf die Mithilfe unserer Schüler oder auch dann die Eltern im Endeffekt angewiesen, dass die das Material weiterleiten, weil wir dürfen selber nicht auf unserem privaten Gerät sowieso nicht, wir können das nicht festhalten, die Materialien, weil wir uns da selber in Schwierigkeiten bringen können.
Ja, das war ja in der Vergangenheit tatsächlich auch ein großes Problem, dass wenn Eltern oder auch Lehrer davon Wind bekommen haben, dass solche Bilder im Umlauf sind, die sich das dann auf ihr eigenes Handy möglicherweise geschickt haben. In dem Moment sprechen wir von Verbreitung kinderpornografischer Schriften, das ist eine Straftat. Und da gab es tatsächlich dann auch Gerichtsurteile diesbezüglich, wo dann Eltern und auch, ich glaube, auch tatsächlich eine Lehrerin ziemliche Probleme bekommen hat. Das war ja im Rahmen dieser Verschärfung des Sexualstrafrechts sozusagen da eine Straftat. Jetzt hat man das auch aufgrund dieser Geschichten tatsächlich auch wieder versucht, ein bisschen zu entschärfen. Aber da möchte ich einfach auch ein bisschen davor warnen und auch da sensibilisieren, dass wenn solche Bilder gefunden werden, das nicht einfach geht, sich die aufs eigene Handy oder auch in die Schule oder irgendwem zu schicken, weil das unter Umständen auch strafrechtlich relevant sein könnte.
Ohne jetzt konkret auf eure Schule oder überhaupt eine Schule einzugehen, aber was mich schon interessieren würde, wie oft kommt sowas denn tatsächlich vor? Dass man sowas findet oder dass man von sowas hört oder dass sich ein Schüler meldet, der sagt, ich bin Opfer oder bei uns ist ein Täter in der Klasse. Wie oft habt ihr damit zu tun?
Ja, also...
Ist schwierige Frage wahrscheinlich, ne? Das kann man wenig pauschalisieren.
Genau, man kann jetzt nicht sagen einmal im Monat, weil es gibt Monate, da kommt es 2-3 Mal vor, da kommt es wirklich geballt und dann gibt es wieder Phasen, wo es weniger vorkommt. Ich merke schon, dass wenn wir mit Prävention aktiv sind, dass es was bewirkt, dass die Schüler auch nachdenken, dass das auch schon, auch wenn sie sich über die rechtlichen Konsequenzen und auch über die persönlichen Konsequenzen bewusst sind, dass das auch für sie wirklich einschneidende Konsequenzen bedeutet, auch jetzt, was ihre eigene Perspektive, ihre berufliche Karriere angeht, dann passiert was, das merken wir. Es ist oft auch durch die Medien ein bisschen getrieben, wenn dann wieder irgendwelche auf sozialen Medien gibt es immer wieder Trends, die von den Schülern dann auch verfolgt werden, sehr unüberlegt und sehr, ja, das machen die anderen auch und dann mache ich das auch. Das ist dann oft gar kein, das ist dann, wo ich wieder merke, dass Fälle geballt bei mir aufschlagen und dass da wieder mehr Leidensdruck verursacht wird.
Okay, damit hätten wir so ein bisschen mal, du magst
noch
was sagen?
Ich würde noch gerne einen Satz ganz kurz ergänzen. Das ist wahrscheinlich, genauso wie bei den Erwachsenen, dass wir einfach eine sogenannte Dunkelfeld Anzahl haben, von denen wir es gar nicht mitkriegen. Und eben ein kleinerer Teil ist das sogenannte Hellfeld, die dann damit eben auch in Erscheinung treten und juristisch verfolgt werden.
Ich glaube, die einfachste Antwort auf die Frage ist, wenn sich jeder einfach mal selbst zurück an seine Schulzeit und seine Pubertät erinnert, wie oft er nur in dieser Zeit mit sowas irgendwie in Kontakt gekommen ist, weil das ist zumindest jeder, der im digitalen Zeitalter in der Schule war, sicher irgendwann mal. Und ich glaube, damit kann man die Frage wahrscheinlich am einfachsten beantworten. Also würde ich jetzt mal behaupten, weil ich habe es ja vorher auch schon gesagt, es ist schon ein paar Jahre her, aber auch bei uns in der Klasse gab es sowas.
Genau. Also, vielleicht kann ich da noch hinzufügen, oft kommen Fälle mit ganz anderen, also Schüler mit ganz anderen Belangen. Also da geht es um Schulleistungsprobleme und oder soziale Ängste und darunter verborgen. Ganz tief, das merkt man dann erst auch, wenn man mit den Schülern näher in die Arbeit geht, da liegt dann vielleicht eine Mobbing-Erfahrung oder eben das Bilder kursieren, dass traumatische Bilder auch gesehen wurden, die die Kinder wirklich massiv verstört haben, wo sie gar nicht mehr wissen, wie sie mit den Emotionen, mit den Bildern zurechtkommen. Den Fall hat man jetzt eben auch schon in den 5. Klassen, weil wir Tablets sehr früh einführen oder jetzt bei uns ist ab der 7. Klasse, aber da kommen die an Material hin, was sie wahnsinnig verstört und da große Scheu ist, große Scham ist, das auch zu formulieren. Und dann kommen die mit Schulabsentismus, die Eltern, da gehe ich nicht mehr in die Schule oder mit impulsivem Verhalten. Das sind oft so verdeckte, erst eben in der Beziehungsarbeit stellt sich dann raus, dass da vielleicht was ganz anderes vorliegt.
Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele das erst durch euer Projekt vielleicht so wirklich realisiert haben. Da würde ich jetzt kurz drüber sprechen. Ich habe so ein bisschen Lehrmaterial bekommen. Das heißt, ich war heute auch wieder so ein bisschen in der Schule. Das war so, Elisabeth, du hast das praktisch, du hast ein Schreiben, das habe ich auch gelesen, das hast du hier an Schulen im Umkreis geschickt und hast eben, wie du vorher gesagt hast, dass du da gerne aufklären würdest, geschrieben. Und das hat sich unter anderem die Inge Eicher-Scholl-Realschule bei dir zurückgemeldet. Und ihr habt 3 Einheiten erarbeitet. Das wäre einmal Dimension der Sexualität, das ist die 2. Einheit, kein Opfer werden, und die 3. Einheit, kein Täter werden.
Ja.
Das ist so, es sind jeweils 2 Unterrichtsstunden, also jede Einheit sind 2 Unterrichtsstunden, also 6 Unterrichtsstunden insgesamt. Das heißt, also 3 mal 2, so, jetzt habe ich alle Möglichkeiten durch. 3 mal 2 Unterrichtsstunden und falls die Eltern oder die Schule das mag, kann man auch noch einen Elternabend dazu machen, wo dann auch die Eltern in einer gewissen Form aufgeklärt werden.
Ja.
Fangen wir vielleicht beim Elternabend an. Ich weiß gar nicht, war der davor, war der danach?
Der ist davor.
Der ist davor. Wie wurde der angenommen?
Also tatsächlich waren nach meinem Gefühl relativ viele Eltern da. Also es waren sehr viele. Ich habe ein großes Interesse wahrgenommen, habe einfach so ein paar Grundlagen erzählt und habe dann so das Gefühl gehabt, es entstand ganz viel auch an Aktion. Also ganz viele Eltern haben sich auch getraut, Fragen zu stellen. Mhm. Und ich habe das als einen sehr, sehr aktiven und ganz guten Austausch erlebt mit viel Interesse. Und auch nach dem Vortrag sind dann tatsächlich noch einige Eltern auch zu mir gekommen oder ich glaube auch zu dir, Sandra, und zu deinen Kollegen, um auch da nochmal konkreter nachzufragen. Eine Mutter hat auch darum gebeten, dass auch unbedingt ihre Tochter in den Genuss dieses Projekts kommen soll, die tatsächlich diesen Jahrgang sozusagen noch nicht...
Genau, es war die 8. Klasse. Ich glaube, es war ursprünglich erst eine 8. Klasse. Und Sandra, du hast ja vorher schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass der Wunsch der Eltern so groß war, dass es jetzt in allen 8. Klassen durchgeführt würde und teilweise bis zur 10. hochgeht. Genau, also das ist ja schön zu hören. Ich finde das auch total wichtig mit dem Elternabend, wenn ich ehrlich bin, weil... Ja. Also jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster. Ich bin ja selber kein Elternteil, bin aber jetzt in einem Alter, wo ich das von vielen Freunden mitbekomme. Und da ist schon so, man neigt immer dazu, so ein bisschen zumindest, die Erziehungsarbeit an Lehrer abzugeben. Und deswegen finde ich das ganz arg toll, dass eben das nicht nur mit Lehrern durchgeführt wird, das Ganze, sondern dass auch die Eltern geprüft werden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil im Endeffekt haben die Eltern das Sagen, ne? Also so blöd das klingt.
Ja, und es ist ja tatsächlich auch so, dass wenn die Kinder nicht das Risiko nicht einschätzen können oder ihr Verhalten manchmal nicht korrekt bewerten können, dann würde ich mir ja letztendlich erwarten, das ist schon vielleicht eine hohe Erwartung, aber dass Eltern das können und dass Eltern sich darum kümmern, das den Kindern auch zu vermitteln. Letztendlich ist es so, Kinder sind natürlich viel Zeit in der Schule, aber wir können natürlich nicht alle Verantwortung an Lehrer abgeben. Und ich glaube, dass es nur geht, wenn alle zusammenhelfen. Das heißt, wir brauchen die Eltern ganz dringend mit im Boot, weil die natürlich die meiste Zeit des Alltags mit den Kindern verbringen. Eltern haben die Herrschaft über Handy, über PC, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu. Und insofern sind natürlich für mich die Eltern zunächst mal mit die wichtigsten Ansprechpartner, die natürlich auch über das Projekt Bescheid wissen müssen. Ich kann ja nicht mit den Kindern über Sexualität reden. Die gehen dann nach Hause und erzählen irgendwas, was sie sich gemerkt haben und Eltern fallen aus allen Wolken und sagen, um Gottes Willen, was machen die denn in der Schule? Also insofern war es uns ganz, ganz wichtig, das tatsächlich diesem Projekt vorzuschalten.
Gab es denn Eltern, die gesagt haben, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind da teilnimmt?
Das muss jetzt Sandra beantworten.
Nein, gab es keine. Auch im Nachgang gab es keine Eltern, die dann gekommen sind und gesagt haben, warum macht ihr das? Eher Interesse gezeigt wurde. Also es gab niemanden, der jetzt das irgendwie nicht wollte für sein Kind. Also es war eine Bereicherung und wir auch als Schule sehen es auch als Bereicherung und wir wollten uns auch positionieren und sagen, uns ist das ein wichtiges Thema. Wir möchten, dass das an Schulen, dass es ein sicherer Ort wird und da müssen wir einfach auch dann uns der Thematik öffnen.
Und ich glaube, das ist ja auch was ganz Seltenes, dass sich mal einfach niemand beschwert. Das gibt es ja auch viel zu selten. Das ist ja auch schön.
Ja.
Gut, der Elternabend, der war dann soweit. Dann ging es zum ersten Mal zu der ersten Einheit Dimension der Sexualität. Da habe ich auch schon wieder ein bisschen was Neues gelernt. Es gibt anscheinend 3 Dimensionen. Wir haben einmal Lust, einmal Beziehung und einmal Fortpflanzung.
Jawohl.
ich hoffe, das wird eine gute mündliche Note für mich dann. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was habt ihr in dieser Einheit mit den Schülern gemacht?
Also um es jetzt erstmal zu, also wir haben es natürlich versucht, didaktisch aufzubereiten. Jetzt muss man sich vorstellen, das sind Kinder, die in einem Alter sind, also manche sind natürlich schon relativ gereift, also durchaus schon sehr pubertär und ganz lahart im Nehmen.
Gut, wie alt ist man in der 8. Klasse? Irgendwie 13, 14? Würde ich jetzt mal schätzen, sowas.
Wobei ja da das immer trotzdem noch unterschiedliche Entwicklungsstadien sind, in denen sich die Kinder befinden. Und dann kommen da wildfremde Leute rein, die über ein Thema sprechen, über das sonst nie gesprochen wird. Also davon sind wir jetzt mal so ausgegangen. Und da war es mir oder uns einfach total wichtig, zunächst mal so ein bisschen so eine Gesprächsgrundlage, einfach mal so ins Reden zu kommen über dieses Thema. Und ich habe das tatsächlich selber vor vielen, vielen Jahren mal in einem Vortrag so erlebt und habe das gut befunden und habe es übernommen, dass wir eben so vorgegangen sind, dass wir die Kinder eingeladen haben, mal alle Begrifflichkeiten zu assoziieren, aufzuschreiben, die ihnen einfallen, wenn es ums Thema Sexualität geht. Und wir haben da auch alle Begriffe zugelassen.
Ich könnte ein paar vorlesen. Ich habe Bilder von den Plakaten, die ihr dort erstellt habt. Also wir haben zum Beispiel bei Lust Was steht denn da? Pornos, Kondom, ja, oft Pornos tatsächlich. Und noch ein paar andere Begriffe. Bei Beziehungen haben wir Mann, Frau, ganz klar, Trans, Freiheit, Liebe, Mobbing, Sex, Pille, LGBTQ. Oder bei Fortpflanzung haben wir dann zum Beispiel Begriffe wie Sex, Pille, Poppen, Möpse, Pussy, Hoden, Mann, Frau, Eierstöcke. Also, naja, was halt 13-, 14-, 15-Jährige so schreiben.
Genau.
Da würde mich mal interessieren, wie konfrontiert man denn Jugendliche in dem Alter eben mit dem Thema Sexualität und Pubertät, Sexualität und in dem Fall ja auch so ein bisschen Pädophilie, ohne dass es schnell in dieses Hihihi, Hahaha geht, weil das ist ja schon, also ich kann ja immer nur von mir als Mann sprechen, ne? Und wenn ich zurückdenke, 13-, 14-jährige Jungs, da wird schnell Hihihi und Hahaha gemacht und nicht mehr ernsthaft zugehört.
Naja, das ist ein Aspekt, der natürlich aufkommt. Also der lässt sich gar nicht verhindern, weil wir so auch mit einem gewissen Schamgefühl umgehen können, indem wir dann uns in Humorvolles retten oder auch in so ein Agieren kommen. Also damit war durchaus zu rechnen und das fand ich jetzt auch gar nicht dramatisch. Da ist halt dann die Aufgabe, die Kinder einfach immer wieder anzusprechen, immer wieder reinzuholen, sie dabei zu unterstützen. Auch zu sagen, hier darf über alles gesprochen werden, nichts ist hier falsch. Also ja, hier gibt es auch keine Schulnoten und hier gibt es auch keine Bestrafung, wenn man ein Wort verwendet, das ordinär oder wie man auch immer sagt ist. Und da haben die Kinder ganz gut darauf angesprochen, wobei ich schon ganz ehrlich sagen muss, ich habe schon Hochachtung vor Lehrern, die jeden Tag in Klassen stehen nach diesem Seminar. Ich war nach allen drei Teilen schweißgebadet. Also es ist nicht einfach. Ich glaube, es waren so um die 25 Schüler, die wir in der Klasse sitzen hatten, ganz, ganz viele Jungs und ganz wenig Mädels. Und das war natürlich schon für mich auch eine große Herausforderung.
Sandra, wie schwer ist es denn überhaupt mit pubertierenden Kindern über das Thema Sexualität zu sprechen? Sexualkunde, Sexualunterricht. Ist das schwieriger als andere Themen? Ist das schwieriger als Matheunterricht?
Ja, also definitiv ist es anders. Ich denke, da ich Teil der Schulfamilie bin, ist es natürlich noch mal was anderes. Mhm. Also wenn jemand von außen kommt, der nicht dann jeden Tag wieder auf die Schüler trifft und dann auch wieder in einer Beurteilungssituation ist, da ist die Hemmschwelle vielleicht doch noch die größere. Weil ich sehe die Schüler, ich merke, dass die Schüler offen sind für das Thema und auch Interesse haben, sich über das Thema auszutauschen. Ich mache es oft in kleineren Gruppen, also dass ich nicht mit einer ganzen Klasse arbeite, sondern wenn das Thema in irgendeinem Kontext auftaucht, dass ich dann mir einzelne Schüler raushole und da einfach merke, dass die Hemmschwelle etwas geringer ist. Aber ich bin natürlich Teil der Schulfamilie und es ist durchaus anders, wie wenn jemand von extern kommt.
Klar. Wir haben ja bei uns im Podcast schon, ich kann es gar nicht mehr zählen und auch heute ist es schon wieder genannt worden, über das Thema Stigmatisierung, vorgefertigte Meinungen und Co. gesprochen. Wie ist das denn bei Jugendlichen, bei Kindern? Gibt es das da auch? Also gerne eine Frage an euch beide. Ich weiß nicht, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Sandra, weiß nicht, wie ist das denn? Lass mich mit einer konkreten Frage das stellen. Wie war die Reaktion, als du den Schülern gesagt hast, da kommt jemand, die arbeitet mit Pädophilen und die klärt euch auf, was ihr eventuell strafrechtlich Falsches, strafrechtlich Relevantes auf eurem Handy habt und da macht und tut?
Also für mich war es mal interessant zu wissen, ob sie überhaupt mit dem Begriff Pädophil was anfangen können. Sie verwenden ihn und sie verwenden ihn auch als Schimpfwort. Also es ist erschreckend und ich positioniere mich da auch ganz klar. Aber in Schülerköpfen ist es einfach ein Begriff, den sie inflationär einfach verwenden. Und das ist für sie erzeugt Unsicherheit, ja. Was kommt da? Und dann das Thema Täter. Jeder von uns oder jeder von euch kann oder war vielleicht schon mal übergriffig, grenzüberschreitendes Verhaltens, Nähe, Distanz. Wie gesagt, da gibt's diese Trends, die da immer wieder kursieren, wie zum Beispiel dieses Arschbohren, was sie dann wirklich an den Schulen auch gelebt wurde, wo wir uns massiv positionieren mussten und auch Konsequenzen aussprechen, weil da einfach massiv grenzüberschreitendes Verhalten stattgefunden hat. Ja, und
ich will es eigentlich gar nicht fragen, aber nur ganz kurz, vielleicht ganz abstrakt erklärt für diejenigen, die sich nicht mit diesen Schultrends auskennen, Arschbohren. Ich schätze, wenn Leute auf der Treppe laufen, mit dem Finger Richtung...
Flaschen, Lineal, alles, was sie finden, da einfach komplett unüberlegt das Verhalten, genau. Das war ein Trend, dem sie dann einfach unüberlegt nachgegangen sind, in sehr massiver Hinsicht. Mhm. Also das war wirklich beobachtet. Auch an den Straßen habe ich es beobachtet, auch in der Stadt. Also es war jetzt nicht nur in den Schuhen, aber es war bestehend. Genau, und dann sind sie einfach wirklich in diesem Hihihi-Modus. Was passiert da? Ich sage immer, das ist für euch eine Chance, zu reifen, euch weiterzuentwickeln, Ideen zu sammeln. Lasst einfach mal auf euch wirken. Seid einfach offen dafür. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gesagt und dachte mir, ich nehme nicht so viel vorne weg. Und das war vielleicht auch ganz gut so. So war die Neugierde geschürt und ja, sie waren, glaube ich, auch sehr, sehr aufgeregt vor diesem ersten Treffen.
Wie war es denn dann?
Kinder.
Wie war es denn dann, Lissy? Also hattest du das Gefühl, die haben eine vorgefertigte Meinung und konntest du sie am Ende so ein bisschen öffnen dafür, dass die Welt nicht nur schwarz und weiß ist?
Ja, also ich habe es, glaube ich, gar nicht so bewusst darauf angelegt, da jetzt irgendwie Lobbyarbeit zu machen, sondern ich habe einfach versucht, inhaltlich sozusagen eben diese Sensibilisierung zu erreichen. Und das war eigentlich mein Fokus, den ich forciert habe. Natürlich auch eben diesen Aspekt, wir können darüber sprechen. Was ich gemerkt habe, vor allen Dingen in dieser ersten Einheit, wo diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten zusammengetragen wurden, dass natürlich Kinder, und das würde zu dem passen, Sandra, was du gerade gesagt hast, Begriffe verwenden, die sie aufschnappen, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben dann nicht nur diese Begriffe zusammengetragen, sondern wir haben dann eben auch diese Begriffe besprochen. Und wir wollten gerne von den Kindern, dass sie uns diese Begriffe erklären, was sie damit meinten, wenn sie das auf dieses Kärtchen geschrieben haben. Und es war durchaus spannend, dass Einzelne irgendwie gefühlt alles wussten und andere rot anliefen und gar nichts dazu sagen konnten. Und bei Dritten wiederum manchmal auch Dinge gar nicht klar waren, was bedeutet dieser Begriff eigentlich. Und der wird halt dann inflationär verwendet. Wie man halt jemanden ein Opfer schimpft, kann man natürlich auch Pedo zu ihm sagen. Und so ist einfach auch ein bisschen mein Anliegen gewesen, dann im Nachhinein das ein bisschen einzubremsen.
Okay. Die zweite Unterrichtseinheit war dann das Thema kein Opfer werden.
Ja.
Also das, worüber ich als erstes nachgedacht habe, als du mir von eurem Projekt erzählt hast. Was habt ihr da gemacht?
Also ich arbeite ja schon sehr, sehr lange sowohl mit Hellfeld als auch mit Dunkelfeldmenschen, also tatsächlich eben auch mit Menschen.
Lass uns nochmal ganz kurz vielleicht die Erklärung Hellfeld, Dunkelfeld. Genau. Hellfeld bedeutet, dass gegen Menschen ermittelt wird oder sie im Fokus der Strafverfolgungsbehörden sind.
Genau.
Dunkelfeld heißt, die können durchaus eventuell Täter gewesen sein, aber es wurde einfach nie gegen sie ermittelt.
Richtig, also genau. Und ich arbeite ja eben mit diesen beiden Gruppen. Mhm. Und gerade aus meiner Arbeit auch mit verurteilten Sexualstraftätern habe ich ja sehr, sehr viele Geschichten von Taten im Kopf. Und ich habe dann Fallvignetten geschrieben, allerdings eben natürlich nicht aus Tätersicht, sondern aus Sicht eines Kindes, das zum Opfer wird. Ich sehe, du hast da schon was vorbereitet.
Ich habe hier Fallvignetten und soll ich einfach mal eine vorlesen? Ich suche mir die kürzeste raus, weil die sind doch schon ganz schön. Also.
Ich finde Julian tatsächlich
spannend. Julian ist der Erste, alles klar. Ich fange mit Julian an, geht schnell. Julian, 13 Jahre alt, verbringt viel Zeit in seinem Zimmer am PC und spielt gerne Fortnite. Durch das Spiel lernt er mehrere andere Spieler online kennen. Julians Eltern arbeiten viel und kommen am späten Nachmittag müde und angestrengt nach Hause. Abends streiten sich Eltern meistens und sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Julian hat keine Geschwister und zieht sich zunehmend zurück. Er bespricht immer öfters seine Probleme mit seinen Mitspielern. Auch der 20-jährige Peter hört ihm oft zu, gibt ihm Ratschläge und ist immer für Julian da. Als Julian für das PC-Spiel Geld braucht, bietet Peter ihm seine Hilfe und das Geld an. Peter gibt Julian mehr Geld, als Julian eigentlich braucht. Er sagt, er wolle ihm eine Freude machen. Immer öfter treffen sich Julian und Peter, die Beziehung wird immer vertrauter und enger. Als Julian sich in eine Klassenkameradin verliebt, erzählt er Peter davon. Dieser interessiert sich zunehmend für Julians sexuelle Interessen und beginnt ihm Pornos zu schicken. Nach einigen Tagen fordert er Julian auf, ihm auch Nacktfotos von sich zu schicken. Julian reagiert zurückhaltend und weigert sich. Als er erneut Geld braucht, bietet Peter ihm einen Handel an. Er würde Julian wieder Geld schicken und wolle dafür Nacktbilder bekommen. Julian gibt schließlich nach und schickt Peter Fotos von seinem Penis. Peter fordert immer mehr Bilder und droht Julian, die Nacktbilder von dessen Geschlechtsteil im Internet zu veröffentlichen, wenn dieser sich weigere. Julian ist ratlos, schämt sich und hat Angst. So endet die Geschichte und ich fürchte, das ist gar keine so unrealistische Geschichte, die wahrscheinlich viel zu oft irgendwo in der Republik vorkommt.
Absolut. Also das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr häufig erlebe, dass gerade über solche Online-Spiele, die ja Kinder sehr ansprechen und dann haben sie da erwachsene Spielpartner und da kann es natürlich schon zu so einem Kontaktaufbau kommen. Und da möchte ich nochmal ganz explizit dazu sagen, das müssen nicht Menschen sein, die eine pädophile Neigung haben. Da sprechen wir tatsächlich einfach mal, würde ich sagen, von Tätern, ohne eine Diagnose dem vorher voranzustellen. Und das ist eben eine von diesen Fallvignetten, die ich mir da, die ich da zusammengeschrieben habe, die wir dann in der Klasse gelesen haben. Und gerade bei dieser Geschichte, deshalb habe ich auch gesagt, dass die Geschichte vielleicht gerade ganz geschickt ist, haben ganz viele Kinder super angedockt, wie sie Fortnite gehört haben. Und da hab ich gemerkt, da haben sie einfach eine ganz gute Verbindung gekriegt zu dieser Geschichte. Und wir haben dann in dieser Geschichte den Schülern die Aufgabe gegeben, also die haben dieses Blatt ausgehändigt bekommen mit dieser Geschichte drauf und die sollten dann sozusagen an bestimmten Stellen Markierungen setzen, an denen sie sagen, im Nachhinein hätte Julian genau an der Stelle etwas anders machen müssen. Also wir haben uns sozusagen so Stoppschilder gemeinsam angeschaut und die dann auch nachbesprochen, um auch da eine Sensibilität herzustellen, ab welchem Moment müsste ich denn vielleicht oder kann ich vielleicht als Kind, Jugendlicher auch misstrauisch sein und ab welchem Moment müsste ich vielleicht dann, und dann war eben die Frage, was machen wir alternativ? Und dann haben wir eben Alternativen aufgezählt und auch aufgeschrieben, was können Kinder machen, denen das eben passiert und an welcher Stelle können die sich schützen vor eben solchen Situationen.
Was war denn in der Geschichte die Stelle, die am meisten markiert wurde? Wo war der Moment, wo Julian hätte anders reagieren sollen?
Also das kann ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau sagen. Nach Häufigkeit, das, was mich am meisten fasziniert hat, war, dass tatsächlich mehrere Kinder schon ganz am Anfang gesagt haben, das ist schon ganz kritisch, dass Julian so viel Zeit alleine verbringt und nur mit Online-Spielen und dort mit Erwachsenen Kontakt hat. Da war ich ganz paff. Dass da Kinder schon gesagt haben, das ist schon ein großes Risiko. Ja, am Schluss war dann natürlich relativ schnell klar, ja klar, wenn der Nacktbilder möchte und Geld und da über Sexualität gesprochen wird, da waren sich dann alle einig. Aber es war eben auch schon durchaus eine Sensibilität für den Moment. Ja, Moment, wieso ist der denn so viel alleine und wieso streiten die Eltern ständig und haben keine Zeit für ihn?
Und dann die dritte Schuleinheit. Die heißt Kein Täter werden, praktischerweise wie ja auch das Projekt Kein Täter werden, wo du aktiv bist. Um was ging es da genau? Also klar, wir haben ja schon darüber gesprochen, aber was habt ihr dort mit den Schülern gemacht?
Also ganz konkret haben wir die sogenannte Körperampel uns angeschaut. Also die Körper, männliche und weibliche Körper von vorne und von hinten, und haben dann thematisiert, an welchen Körperteilen möchte ich mich von anderen Menschen anfassen lassen. Also was sind sozusagen diese sogenannten öffentlichen Körperteile und Stellen? Und was sind meine intimen Stellen, wo ich nicht möchte, dass ich berührt werde oder auch andere nicht berührt werden wollen?
Und das haben wir dann eben miteinander erarbeitet. Eben auch im Hinterkopf diese Situation mit Arschbohren. Wir hatten es ja gerade vorher und da gibt es natürlich noch viele andere Geschichten, auf die wir da eben dann im Hintergrund abgezielt haben. Und gleichzeitig haben wir dann eben auch nochmal besprochen, wie ist das denn mit Bildern, mit Fotos? Also auch da, wo sind meine Grenzen und wo sind da die Grenzen anderer? Wobei das natürlich eine sehr, sehr vollgefüllte Einheit war, wo ich so das Gefühl hatte, da hätte man eigentlich noch mal mehr Zeit gebraucht.
Hattest du denn das Gefühl, dass den Jugendlichen die Sensibilität dafür fehlt, wo man zum Beispiel jemand anfassen darf, wo nicht?
Also eigentlich ganz im Gegenteil. Ich habe tatsächlich bei vielen Schülern festgestellt, dass die selber, wenn sie überlegt haben, wo möchte ich berührt werden, also manche haben sich komplett rot gezeichnet, also die so gar keine Berührung von anderen wollen, was ich sehr spannend, vielleicht auch schon ein Stück auffällig fand. Aber ich fand, dass eine sehr, sehr hohe Sensibilität schon da war. Natürlich waren auch Einzelne, die in diesem Hihi-Modus waren, die haben dann gesagt, ja, also ja, meinen Kumpel und dich darf ich auch am Po angreifen und so. Also das war natürlich schon auch, ja. Klar. Aber das war tatsächlich auch dieses Überspielen von Unsicherheit. So habe ich es verstanden. Und im Grunde genommen eine gute Sensibilität.
Aber das ist ja auch spannend, wenn im Grunde die Sensibilität für das Thema eigentlich da ist, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass wenn Sie sowas schicken oder so, eigentlich, wenn Sie darüber nachdenken würden, Sie ein paar Minuten Zeit nehmen würden, eigentlich wissen müssten, dass das nicht richtig ist, was Sie da machen.
Jein, also ich glaube, und das ist das, was ich auch in der Arbeit mit Tätern erlebe, dass häufig dieses Medium mit diesem Bildschirm etwas von der Realität wegmacht. Und wenn dann Kinder 3D vor ihnen stehen, würden sie das niemals tun, was sie im Internet tun. Und ich würde das auch bei Kindern ähnlich einschätzen, dass im direkten persönlichen Kontakt sehr wohl eine bestimmte Sensibilität für diese Körperstellen vorhanden ist. Wenn es aber dann darum geht, das mittels Medien zu verschicken, ist es ja eh nur ein Bild, das man nur auf diesem Handy oder PC hat.
Mit dieser letzten Einheit geht dann euer Projekt an der Inge-Eicher-Scholl-Realschule fast zu Ende. Ich glaube, es gab ja noch eine, nicht Fortbildung, sondern wie hattest du es genannt, Sandra?
Ja, ein pädagogischer Tag.
Ein pädagogischer Tag mit den Lehrkräften, weil ja auch die in einer gewissen Weise geschult, sensibilisiert werden müssen für das Thema. Es ist ja jetzt nicht jeder Lehrer ausgebildeter Schulpsychologe oder Psychologin so wie du, sondern es gibt dann halt die deutschen Sportlehrer, aber auch die müssen ja mit dem Thema irgendwie zurechtkommen. Wie war das? Was habt ihr da so gemacht und besprochen?
Vorweggenommen, es ist natürlich ganz wichtig, dass die Lehrer auch sich mit der Thematik befassen. Viele sind da ganz, ganz weit weg, aber das spielt ja viel mehr rein. Also Nähe, Distanzverhalten, grenzüberschreitendes Verhalten, Positionierung. Wir müssen da oder wir wollen da auch den Lehrern einfach was an die Hand geben, dass sie die Signale der Betroffenen vielleicht auch besser wahrnehmen können und dann auch entsprechend handeln können. Und grundsätzlich ist da ein großer Wunsch da, da auch noch Informationen zu bekommen. Wir haben jetzt auch noch eine ganz kleine schulinterne Fortbildung gemacht zu der Thematik. Also die Planungsgruppe, wir machen ein Schutzkonzept zu der, also mittellangfristig soll sowas entstehen. Und da war das Interesse auch wieder groß und da auch wurde auch gesprochen über diesen pädagogischen Tag und über wie sinnhaft das auch empfunden wurde, dass man da einfach sich mal öffnet für die Thematik, das einfach mal wieder zulässt, drüber nachdenkt. Und ich denke, das alleine hilft den Schülern schon, dass sie sich eigentlich ja auch an die Lehrer wenden können, wenn Beschwerden oder wenn Themen da sind.
Ja, das ist ja ganz klar. Also wenn man drüber spricht, dann ist es ja auch kein Stigma mehr, wenn man ganz so, wenn man es per Definition sieht. Aber es ist wie immer und überall leider auch so ein bisschen eine Sache des Geldes. Dieses Projekt muss ja auch finanziert werden. Ich gehe immer ungern mit einem negativen Gefühl aus so einer Sendung raus. Weil es ist ja schon doch ein Thema, das zum Nachdenken anregt. Und deswegen finde ich es jetzt ein schöner Schluss, zumindest für uns heute. Das Projekt ist ja richtig gut angekommen und ich glaube, ihr seid jetzt auch nicht die letzte Schule, die das macht. Lissy, du hast Rückmeldung bekommen, oder?
Ja, also tatsächlich vielerlei Rückmeldung. Also tatsächlich kam eine Mutter eines der Kinder aus der Klasse, wo wir das eben damals durchgeführt haben in der Inge-Eicher-Schollschule, kam dann zu mir, eigentlich in einem ganz anderen Rahmen und meinte dann, ja, also mein Sohn kam da vor kurzem und sagte, da war eine Lissy und eine Steffi in der Klasse und die hat dann tatsächlich erzählt, dass der Sohn, der in diesem Seminar bei uns oder in diesem Projekt mit drinnen saß, tatsächlich auch wiederum ein anderes Kind darauf hingewiesen hat, sehr, sehr vorsichtig zu sein mit Kontakt. Die hat wohl irgendwie Kontakt im Internet mit anderen vermeintlich Jugendlichen gehabt. Und da hat der Sohn sich ganz, ganz rührend um die Freundin gekümmert und gemeint, sie solle da doch sehr vorsichtig sein, ob sie denn sicher sei, dass das wirklich Gleichaltrige sind und selbst dann bestehen da ja Gefahren und so weiter. Das hat mich sehr, sehr angerührt, weil ich ja bis dato gar nicht genau gewusst habe, was nehmen denn die Kinder mit aus diesem Projekt. Und da war eben dann eine ganz, ganz tolle Rückmeldung, die mir natürlich auch wieder Berge gegeben hat und ich mir gedacht habe, okay, das muss unbedingt weiterlaufen. Und wir haben inzwischen auch, so wie du schon gerade gesagt hast, auch andere Schulen, an die wir gehen. Momentan ist es eben so, dass wir ja sehr dankbar sind, dass das gefördert wird vom Sozialministerium Baden-Württemberg. Da haben wir eben dieses Projekt eingereicht und die finanzieren eben auch dieses Projekt jetzt im Raum Baden-Württemberg. Mhm. Was mir sehr, sehr leid tut, ist natürlich, dass Pfuhl ja eben gerade nicht mehr Baden-Württemberg ist und wir da natürlich schauen wollen, dass wir das alternativ trotz allem hinkriegen.
Paar hundert Meter von der Grenze Schule weg.
Eben, genau.
Ganz blöd.
Ganz genau. Und da unbedingt auch gerne weitermachen wollen. Genau.
Ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, wenn das jemand gehört hat, egal ob Lehrkraft oder psychologische Psychotherapeutin, Therapeut, die das total spannend finden und das vielleicht gerne auch in ihrer Region machen würden, ihr dürft euch immer gerne an uns wenden, per Mail, per Telefon. Wir haben in den Shownotes alle Kontaktmöglichkeiten zu uns und auch zu der Lissy. Vielleicht kann ich ja auch von der Sandra eine Kontaktmöglichkeit mit reinschreiben, falls andere Lehrer um Erfahrungswerte bitten wollen. Weil ich glaube, das ist total wichtig und es ist total schön. Ich freue mich gerade, wenn ich dein Grinsen sehe, Lissy, als du das gerade erzählt hast mit dem Schüler. Es ist ja schön, wenn man merkt, dass die eigene Arbeit Früchte trägt, gerade bei so einem wichtigen Thema. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal frech behaupten, wer Fragen hat, darf sich an uns wenden. Wer das Ganze wiederholen möchte, darf sich auch an uns wenden. Da bekommt man dann sicher einen Kontakt hin und kann das Ganze näher besprechen bei so einem wichtigen Thema. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute da wart. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben heute auch, jetzt lasst mich mal hier auf die Uhr gucken, aber wir sind noch nicht ganz bei einer Stunde, wir haben noch ein bisschen. Wir könnten jetzt noch die Stunde voll machen. Habt ihr noch was, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Ich glaube, wir haben das Projekt ganz gut abgebildet, oder?
Ja, doch.
Ja, habe ich auch.
Vielleicht Sandra, Wunschvorstellung von dir als Lehrerin, als Konrektorin. Wo könnte es denn irgendwann hingehen?
Ja, also die Wunschvorstellung, wir merken, dass wir einfach von den Ressourcen sehr knapp sind im pädagogisch-psychologischen Bereich. Also wir haben jetzt glücklicherweise einen Schulsozialpädagoge, den wir teilen mit einer anderen Schule. Wir würden uns natürlich wünschen, mehr in dieser Arbeit noch mehr Ressourcen zu haben. Weil wir sind jetzt ein Team, das sich mit der Thematik näher befasst und die Lehrkräfte haben da dafür keine Stunden. Das machen die wirklich alles in ihrer Freizeit, was ich ganz toll finde und auch sehr wertvoll. Wertschätze, sehr tolle Arbeit, aber wir bräuchten einfach auch Ressourcen dafür, Stunden, die wir eben da auch einsetzen könnten, um das noch mittellangfristig auf breitere Beine zu stellen. Wir möchten auch gerne, wenn wir Prävention machen, auch Schüler mit einbinden, die Gedanken der Schüler, also ich denke von Schülern für Schüler, das erreicht die Schüler vielleicht noch mehr, den Zugang da suchen, aber das ist alles natürlich mit sehr viel Zeit verbunden und wir haben viele Ideen, aber das Ganze geht natürlich nur langsam voran, weil wir einfach, wie gesagt, die zeitlichen Ressourcen so in der Form nicht haben, die wir gerne hätten.
Klar, das ist toll, wenn man engagiert ist, aber man kann einfach nicht immer alles in der Freizeit machen. Also ich verstehe das. Man muss ja auch noch irgendwann den Unterricht vorbereiten für den nächsten Tag oder die nächste Woche. Es war mir eine Ehre, dass ihr beide heute da wart. Lizzie, wir hören uns wieder. Wir werden nämlich in unserer nächsten Podcast-Folge über ein Thema sprechen, das dir, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt, wo du promoviert hast, wo du dein Doktor gemacht hast. Ich wiederhole das gerne noch ein paar Mal. Ich finde das beeindruckend. Wir reden über Angehörige.
Ja,
das
genau.
haben wir schon mal angerissen in den ersten Folgen. Wir werden jetzt aber noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht magst du in zwei Sätzen, wenn das überhaupt geht, uns ganz kurz erzählen, worüber wir in unserer nächsten Folge sprechen werden.
Ja, gerne. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja in dem Projekt bis jetzt immer über Betroffene selbst gesprochen haben, was ganz, ganz wichtig ist. Was aber nicht vergessen werden darf, ist eben, dass auch unsere Patienten, unsere betroffenen Menschen auch ein soziales Umfeld haben. Und auch mit dem sozialen Umfeld macht natürlich die Diagnose Pädophilie oder Hebephilie ganz viel. Und das war eben dann auch das Thema meiner Doktorarbeit, dass ich Angehörige, vor allen Dingen in meiner Diss habe ich eben Partnerinnen befragt und Partner, wie es denen damit geht und auch welche Bedürfnisse darüber dann entstehen, also vielleicht zu sprechen, Unterstützung zu kriegen, Information, und gleichzeitig eben auch, welche Ängste, welche Nöte entstehen. Und das ist eben so das Thema, über das wir dann auch sprechen werden.
Ich freue mich drauf. Ich danke euch da draußen auch allen fürs Zuhören. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Falls es Fragen, Anregungen oder Kritik gibt, immer gerne an uns schicken. Kontaktmöglichkeiten, wie gesagt, steht alles in den Shownotes der einzelnen Podcast-Folgen drin. Auch nochmal ganz wichtig der Hinweis, wenn ihr selbst denkt, dass ihr irgendeine Form von Pädophilie, Hebephilie oder Co. betroffen seid, egal ob Opfer oder Täter, auch dort in den Shownotes stehen die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten, wo ihr euch hinwenden könnt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch eine positive Rezension da. Damit beende ich jetzt die Podcast-Folge. Wir haben nicht ganz eine Stunde geschafft, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.